Zwischen Klage und Gericht, zwischen Verfolgung und scheinbarer Aussichtslosigkeit öffnet sich im Buch Jeremia ein erstaunlicher Blick in Gottes Herz. Gerade dort, wo Gott das Volk Israel züchtigt und der Prophet innerlich am Ende ist, enthüllt der Herr, wie er sich selbst als Nahrung, Wasser und Ruhe austeilt. Die Kapitel 15 bis 17 zeichnen kein theoretisches Lehrbild, sondern ein lebendiges Panorama, ein enttäuschter Diener, ein gerecht richtender Gott und mitten darin die zarte, beharrliche Austeilung des dreieinen Gottes in sein Volk hinein. Genährt durch Gottes Wort als göttliche Speise. Jeremia ist kein entrückter Held über den Wolken, sondern ein Mann mitten im Widerstand seines Volkes. Er klagt, wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann des Streites und einen Mann des Zankes für das ganze Land. Dennoch fluchen mir alle. In dieser Klage klingt Verlassenheit mit, das Gefühl, zwischen Gott und Menschen aufgerieben zu werden. Der Prophet steht im Dienst Gottes, trägt sein Wort und doch scheint dieses Wort ihn eher zu isolieren als zu bestätigen. Hier wird sichtbar, wie der Weg mit Gott einen Menschen innerlich entblößt und an die Grenze seiner eigenen Ressourcen führt. Die äußere Berufung reicht nicht aus, wenn die innere Kraftquelle versiegt. In 15 Stunden und 16 Minuten sagt Jeremia zu Jehova, deine Worte wurden gefunden, und ich aß sie, und dein Wort war mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn ich bin nach deinem Namen genannt, Jehova, Gott der Herrscher. Das zeigt, dass das Wort Gottes dazu da ist, dass wir es genießen. Gottes Wort macht unser Herz froh. Entscheidend ist hier die Offenbarung, dass Gottes Wort die göttliche Versorgung als Nahrung ist, um uns zu nähren. Jede Art von Nahrung enthält ein nährendes Element. Gottes Wort, diese göttliche Versorgung, enthält gewiss das Element der Nahrung. Diese Nahrung steht in Beziehung zur göttlichen Austeilung, zu Gottes Austeilung seiner selbst in uns hinein. Durch das Wort als unsere Nahrung teilt Gott seine Reichtümer in unser inneres Wesen aus, um uns zu nähren, damit wir mit seinem Element konstituiert werden. Gottes Antwort auf dieses Erschöpftsein besteht nicht zuerst in einer Veränderung der Umstände, sondern in einer unscheinbaren, aber entscheidenden Austeilung seiner selbst, Jeremia bezeugt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscher. Das Bild des Essens zeigt, wie tief das Wort Gottes in einen Menschen hineinreicht. Es bleibt nicht an der Oberfläche des Verstandes, als bloße Lehre oder Information, sondern wird aufgenommen, verdaut, in Leben umgewandelt. In dieser Bewegung, vom Hören zum Essen des Wortes, vollzieht sich Gottes Ökonomie, er teilt sich selbst als göttliche Speise aus und durchdringt damit das innere Wesen des Menschen. Die Worte Gottes werden zur Freude des Herzens, weil in ihnen der Gott der Herrscharen selbst, mit seinem Namen und seinem Wesen, in den Propheten einzieht. So wird der leidende Bote nicht durch äußeren Trost stabilisiert, sondern durch eine neue Konstitution von innen her. Das eigene Urteil über die Situation, wehe mir, trifft auf den Standpunkt Gottes, der im Wort mitgeteilt wird. Je mehr Jeremia dieses Wort isst, desto mehr wird er zu einem Menschen, dessen Empfinden, Freude und Ausdauer nicht mehr aus der eigenen Seele stammen, sondern aus dem inwendigen Reichtum Gottes. In der Spannung zwischen Gerichtsbotschaft und persönlicher Schwachheit trägt ihn die verborgene Nahrung des Wortes. Daraus wächst eine stille, aber beständige Zuversicht, der Gott, der missverstanden wird, ist derselbe, der im Verborgenen nährt. Wer diesen Weg Jeremia nachvollzieht, entdeckt, dass Gottes Reden niemals nur Anforderung ist, sondern immer zugleich Speise. Seine Ermahnungen sind in seiner Ökonomie nicht von seiner Austeilung zu trennen. Wo er zurechtweist, nährt er, wo er richtet, teilt er sich selbst als Leben mit. Auch wenn alles um uns herum Fragezeichen hinterlässt, kann sein Wort zur Freude des Herzens werden, weil er sich darin schenkt. So wächst inmitten von Ablehnung und Spannungen ein innerer Raum der Wonne, der nicht von Umständen abhängig ist. Dort, im verborgenen Umgang mit dem Wort, erfahren wir leise, aber real, Gott lässt die Seinen nicht nur für sich sprechen, er wohnt in ihnen, nährt sie und macht sie zu Zeugen, die von dem Leben, den sie verkündigen. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann des Streites und einen Mann des Zankes für das ganze Land. Ich habe weder verliehen, noch hat man mir geliehen, fluchen mir alle. Fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Herrscher. Wenn die eigene Berufung schwer und angefochten wirkt, zeigt Jeremia, dass der Weg nicht über Selbstbehauptung führt, sondern über das stille Essen von Gottes Wort. In dieser verborgenen Aufnahme verwandelt Gott die Klage in eine Freude, die nicht aus psychologischer Stärke kommt, sondern aus seiner inwendigen Austeilung. So wird das Wort nicht Last, sondern Speise, und mitten in Spannungen wächst eine innere Freiheit, die von Gottes Freude getragen ist. Gepflanzte Bäume am Wasser, Gottes Austeilung als Leben und Versorgung. Mitten in den düsteren Ankündigungen von Gericht und Verwüstung zeichnet Jeremia ein überraschend sanftes Bild. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Unmittelbar darauf entfaltet er das Gleichnis vom Baum, ein Baum, nicht irgendwo, sondern an Wasser gepflanzt, dessen Wurzeln sich an den Bach ausstrecken. In einer Umgebung der Dürre wird dieser Baum nicht von künstlicher Bewässerung am Leben erhalten, sondern lebt aus einer Quelle, die tiefer liegt als jede sichtbare Versorgung. So beschreibt Jeremia den Menschen, der sich in Gottes Hände wirft. Sein Leben ist nicht an der Oberfläche religiöser Aktivität verankert, sondern in einer verborgenen Verwurzelung in Gott selbst. Ein weiterer Aspekt von Gottes Ökonomie wird in 17 Stunden und 7 Minuten und 8 offenbart. Gesegnet ist der Mann, der auf Jehova vertraut und dessen Zuversicht Jehova ist, und er wird sein wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist, der seine Wurzeln an einem Bach ausstreckt. Und er wird sich nicht fürchten, wenn Hitze kommt, denn seine Blätter bleiben grün, und im Jahr der Dürre ist er nicht ängstlich und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Diese Verse machen deutlich, dass wir, die Gläubigen an Christus, Gottes gepflanzte Bäume sind. Sie zeigen auch, dass Gott mit Wasser verglichen wird. Gott hat uns bei sich selbst als dem Fluss des Wassers gepflanzt. Gott ist nicht nur unsere Speise, sondern auch unser Trank, das Wasser, das die Speise begleitet. Dass wir Gott als Wasser trinken, ist ebenfalls ein Aspekt seiner Austeilung. Während er sich selbst als Wasser in uns austeilt, versorgt Gott uns mit dem reichen Element seines Seins, damit wir mit seiner Göttlichkeit konstituiert werden. Das Bild geht weiter, er wird sich nicht fürchten, wenn Hitze kommt, denn seine Blätter bleiben grün, und im Jahr der Dürre ist er nicht ängstlich und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Hitze und Dürre stehen für Zeiten, in denen Gottes Gericht, äußere Not oder innere Trockenheit erfahrbar werden. Diese Phasen treffen den Baum tatsächlich, sie werden nicht wegerklärt. Entscheidend ist jedoch, wo seine Wurzeln sind. Weil sie sich nach unten, in die verborgene Tiefe des Wassers ausstrecken, bleibt das Leben nach oben, in den Blättern und Früchten, erhalten. So wirkt Gottes Ökonomie, er pflanzt sein Volk bei sich selbst als dem Fluss des Wassers an. Er ist nicht nur Speise im Sinne von Wortnahrung, sondern auch Trank, ein fortwährender Strom, den der Glaubende gleichsam unmerklich absorbiert. Aus dieser beständigen Austeilung seines Seins entspringt eine Fruchtbarkeit, die nicht von idealen Umständen abhängt. In diesem Bild verschränken sich zwei Bewegungen, Gott pflanzt und wir verwurzeln uns. Sein pflanzendes Handeln geht voraus, er stellt den Menschen dahin, wo er als Wasser erreichbar ist. Der Mensch des Glaubens antwortet, indem er sein Vertrauen immer wieder in die Tiefe Gottes hinein ausstreckt, nicht in die Breite eigener Möglichkeiten. So entstehen Menschen, die der Wirklichkeit des Gerichts ins Auge sehen können, ohne innerlich zu vertrocknen. Ihre grünen Blätter sind ein Hinweis darauf, dass Gottes Leben stärker ist als die Dürrezeiten, und ihre Frucht zeigt, dass Gottes Plan ist, ein Volk zu gewinnen, das nicht nur über ihn redet, sondern sein Leben sichtbar macht. Die Dürre wird so nicht zum Ende, sondern zum Hintergrund, vor dem die Treue der Quelle umso deutlicher hervortritt. Wer sich in dieses Bild hineinnehmen lässt, entdeckt darin eine leise Einladung zur Gelassenheit. Gott erwartet nicht, dass seine Bäume die Hitze vermeiden, er schenkt ihnen Wurzeln, die tiefer reichen. In seiner Ökonomie sind wir nicht als kurzfristige Pflanzen gedacht, die im ersten Sonnenbrand vergehen, sondern als gepflanzte Bäume, deren Beständigkeit aus dem verborgenen Trinken Gottes kommt. Auch wenn die Oberfläche des Lebens trocken wirkt, kann die unsichtbare Versorgung aus der Tiefe weitergehen. Aus dieser Gewissheit wächst ein ruhiger Mut, der Gott, der pflanzt, bleibt derselbe, der in jeder Dürre das Wasser seiner Gegenwart zuströmen lässt, bis Frucht reift, die weit über unser eigenes Maß hinausreicht. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Und er wird sein wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist, der seine Wurzeln am Bach ausstreckt, und er wird sich nicht fürchten, wenn Hitze kommt, denn seine Blätter bleiben grün, und im Jahr der Dürre ist er nicht ängstlich und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Das Bild des Baumes an den Wassern ermutigt dazu, das eigene Leben weniger an wechselnden Umständen zu messen und mehr an der verborgenen Verwurzelung in Gott. Vertrauen wird hier nicht als kurzfristiger Zustand beschrieben, sondern als eine stille, beständige Bewegung der Wurzeln hin zu ihm. In Zeiten der Hitze verliert das Herz so nicht seine Farbe, es darf erfahren, dass Gottes Austeilung nicht versiegt, auch wenn vieles andere austrocknet. Die Quelle lebendigen Wassers und das wahre Sabbat halten. An zwei Stellen fasst Jeremia die Lage Israels mit einem scharfen Bild zusammen. Zuerst klagt Gott, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Später heißt es, Hoffnung Israels, her! Alle, die dich verlassen, werden zuschanden werden. Hier wird Gott selbst als Quelle lebendigen Wassers vorgestellt, als Ursprung, aus dem alles frische, lebensspendende Wasser hervorgeht. Das Böse Israels besteht nicht nur in moralischen Verfehlungen, sondern darin, diese Quelle zu verlassen und sich eigene Vorratssysteme anzulegen, die doch rissig sind und kein Wasser festhalten. Im Kern ist es ein Wechsel der Quelle, weg von Gott, hin zu selbstgebauten Sicherheiten. Jeremia 17,13 spricht von Jehova als der Quelle lebendigen Wassers. Gottes Absicht in seiner Ökonomie ist es, die Quelle, der Ursprung lebendigen Wassers für sein auserwähltes Volk zu sein, zu dessen Genuss. Das halsstarrige Israel verstieß bis zum Äußersten gegen Gott, indem es ihn sogar als eine solche Quelle lebendigen Wassers verließ. Gott wünscht, die Quelle lebendigen Wassers zu sein, aus der wir trinken, damit unser Durst gestillt wird und wir gesättigt werden. Nach Kapitel 17 wird schließlich derjenige, der auf eben den Gott vertraut, der uns nährt und tränkt, ihn als die Quelle lebendigen Wassers genießen. Die Speise, das Wasser, der eigentliche Gott selbst und die Quelle lebendigen Wassers, all dies ist eins. Außerdem sind dies grundlegende Punkte im göttlichen Gedanken in Bezug auf die Ausführung von Gottes Ökonomie durch seine Austeilung. Während Gott seine Ökonomie ausführt, indem er sich selbst in uns austeilt, ist er unsere Speise, unser Wasser und unsere Quelle lebendigen Wassers. In diesem Licht gewinnt die Frage nach dem Sabbat in Jeremia 17 eine unerwartete Tiefe. Gott ruft durch den Propheten, hütet euch bei eurem Leben, dass ihr am Tag des Sabbats keine Last tragt und durch die Tore Jerusalems hereinbringt. Sondern heiligt den Tag des Sabbats, wie ich euren Vätern geboten habe. Der Sabbat ist mehr als eine äußere Regel, er ist das Zeichen dafür, dass Gottes Volk aufhört, sich durch eigene Arbeit zu sichern und in das ruht, was Gott getan hat. Wer am Sabbat weiter Lasten trägt, macht sichtbar, dass er der Quelle nicht vertraut. Er baut an seinen Zisternen weiter, selbst an dem Tag, an dem Gott ihn zur Ruhe an seinem eigenen Werk und zu seiner eigenen Fülle ruft. So verbindet Jeremia die geistliche Untreue, das Verlassen der Quelle, mit einem gebrochenen Verständnis von Ruhe. Gottes Ökonomie zeigt sich hier als Bewegung hin zu einem Volk, das nicht aus Angst vor Mangel unaufhörlich schöpft, sondern sich in der Versorgung der Quelle bergen lässt. Er will die Hoffnung Israels sein, nicht als abstrakte Idee, sondern als praktischer Ursprung von Speise, Wasser und Ruhe. Speise ist sein gesprochenes Wort, Wasser ist seine unmittelbare Gegenwart als erfrischender Geist, die Quelle ist er selbst, der Dreieine, der all dies in sich vereint. Sabbat halten im tiefen Sinn bedeutet daher, sich diesem Gott als Quelle zu öffnen, in seiner Treue auszuruhen und aus seinem Überfluss zu leben. Es ist ein Ruhen, das nicht passiv ist, sondern erfüllt von der Freude über ein vollendetes Werk. Gott hat gehandelt, Gott trägt, Gott gibt. Gerade im Kontext von Gericht und drohendem Feuer in den Toren Jerusalems gewinnt diese Ruhe ein besonderes Gewicht. Gott droht nicht, um sein Volk endgültig zu verzehren, sondern um es von den rissigen Zisternen weg und zur Quelle zurückzurufen. Dahinter steht die tiefe Absicht, Menschen zu gewinnen, die nicht mehr von den eigenen Sicherungen abhängen, sondern in Gott ihre Hoffnung, ihre Gerechtigkeit und ihre Ruhe finden. So wird der Sabbat zu einem prophetischen Hinweis auf das endgültige Ruhen in Christus, in dem Gott seine Gerechtigkeit und seine Versorgung eins werden lässt. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Hoffnung Israels, her. Alle, die dich verlassen, werden zuschanden werden. Zwischen der Quelle und den rissigen Zisternen entscheidet sich, ob Glaube zur Ruhe findet oder in dauernder innerer Arbeit gefangen bleibt. Jeremia öffnet den Blick dafür, dass Gottes Ruf zum Sabbathalten ein Ruf zur Quelle ist, weg von der Angst, zu kurz zu kommen, hin zu einem Leben, das sich von Gottes Fülle her versteht. In diesem Vertrauen beginnt ein Sabbat, der tiefer reicht als ein einzelner Tag, eine Haltung des Herzens, das bei Gott angekommen ist. Herr Jesus Christus, du Quelle lebendigen Wassers, danke, dass du mitten in Zucht und Dunkelheit dein Wort als Speise gibst und uns wie Bäume an deinem Wasser einpflanzt. Wo unsere eigenen Zisternen zerbrochen sind und unsere Kräfte versagen, führst du uns zurück zu dir als der Quelle, die nie versiegt. Lehre uns, in deinem vollbrachten Werk zu ruhen, dein Wort im Glauben zu essen und uns in allen Umständen von deiner inneren Versorgung tragen zu lassen. Lass deine Freude zur Wonne unseres Herzens werden, dein Leben die Wurzeln unserer Existenz und dein Friede die Atmosphäre, in der wir leben. Stärke unsere Zuversicht, dass du als Jehova, unsere Gerechtigkeit, genug bist, heute, in allen Prüfungen und bis in Ewigkeit. Amen.